Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Europäischer Tag des Notrufs. Dass man europaweit die 112 anrufen kann und schnell Hilfe bekommt, ist eine unglaubliche Errungenschaft, die jedes Jahr am 11. Februar gebührend gewürdigt wird. Wir sprechen über den Notruf und auch darüber, wie man ihn noch verbessern kann. Morgen ist der 11. Februar, der 11.2. 112. Das ist mal eine geschickte Wahl für den Tag des Notrufs, finde ich.
Das stimmt.
Mich hat es erstmal tatsächlich erstaunt in der Vorbereitung. Da habe ich ein Briefing bekommen von Ihren Kolleginnen und Kollegen, wo es hieß, viele Leute wissen gar nicht, dass es die 112 in ganz, ganz vielen Ländern Europas gibt. Und ich wusste das auch gar nicht.
Ich wusste das schon, aber ich wusste nicht, dass es viele Leute nicht wissen.
Okay, jetzt wissen Sie es, genau.
Also es erscheint mir auch erstaunlich, weil es wird ja doch oft in Anspruch genommen, dass es tatsächlich dann doch viele oder ein Fünftel, glaube ich, gar nicht weiß, ist doch tatsächlich überraschend.
Ein Fünftel, das ist ganz interessant, weiß es tatsächlich, das müssen wir nochmal klarer sagen, selbst in Deutschland nicht oder hat Hemmungen anzurufen. Also das heißt, man kennt die Nummer schon, weiß nicht, was passiert.
Also wenn man die Leitstellen fragen würde, hat man, glaube ich, eher das Gefühl, dass doch nicht so viele Hemmungen existieren. Aber das ist eben eine Frage der Wahrnehmung und auch der Perspektive, mit der man dann darauf schaut.
Die Zahlen kenne ich auch. Ich glaube, 2023 waren die aktuellsten. Da gab es 84.000 Notrufe pro Tag. Also das ist dann schon eine ganze Menge. Aber jetzt erstmal können wir vielleicht mal sagen, wen hat man denn eigentlich am Telefon? Also nicht den Präsidenten der Bundesärztekammer.
Na, man hat Mitarbeiter, glaube ich, in den meisten Fällen der Feuerwehr. Mhm. Das ist ein bisschen eine Frage der landesrechtlichen und der kommunalen Organisationen, die entsprechende Rettungsassistenten Ausbildung haben.
Ja, und dann ist es so, die wollen die 5W von einem wissen. Ne? Wo ist das Ereignis passiert? Wer ruft an? Was ist geschehen? Wie viele sind betroffen? Und dann soll man auf Rückfragen warten. Ja, weil man natürlich wahrscheinlich in seiner Verwirrung, ich kenne das auch, wenn ein Unfall passiert, wenn man sich Sorgen macht.
Da muss es ja schnell gehen und da soll man qualifiziert und präzise Angaben machen, damit man das auch möglichst schnell bewerten kann, weil schon der nächste Anruf unter Umständen in der Warteschleife ist oder eingeht. Also insofern glaube ich, das ist schon wichtig, dass man da nicht ins Erzählen verfällt, sondern dass man wirklich sehr präzise Angaben.
Und jetzt ist es so, man ruft die 112. Jetzt können wir darüber sprechen, dass man das eben manchmal zu oft macht. Weil man könnte zum Beispiel auch die 116 und 117 anrufen, die noch viel weniger Leute kennen als die 112.
Die 116, 117, die Elfen.
Die Elfen heißt das. Die Elfen helfen.
Die Elfen helfen, ist der Slogan der Kassenärztebundesvereinigung. Genau. Einer der Slogans gewesen, die versucht haben, das bekannt zu machen. Und ja, man muss sagen, wir haben ja sehr unterschiedliche Ebenen der Notfallversorgung. Wir haben den Rettungsdienst. Mhm. Das ist die 112, Rettungsleitstellen der Feuerwehr organisiert, die die wirklichen, eigentlich lebensbedrohlichen Notfälle im Wesentlichen ableiten sollen. Den Herzinfarkt, den Schlaganfall, die akute Bewusstseinsverlust, den Unfall, den Verkehrsunfall, alles, was sozusagen damit zu tun hat. Mhm. So ist es jedenfalls tendenziell gedacht. Mhm. So, dann gibt es natürlich Notfälle niedrigerer oder weniger starker Ausprägung, die trotzdem einen Notfall Akutbedarf haben. Mhm. Und die sollten im Idealfall von vertragsärztlichen Notdienst, also in den niederländischen Haus- und Fachärzten, und das ist die 116, 117, behandelt werden. Und auch diese Versorgungsstruktur hat sich verändert im Laufe der letzten 30 Jahre, und zwar erheblich. Ganz früher war das so, das kenne ich noch zu Beginn meiner Zeit, dass wir zu den Sprechstundenfallzeiten im Ortsteil, wo ich war, mit 5, 6 Kollegen abends und nachts jeweils in der Woche dann auch zuständig waren für also einen kleinen Ring-Notdienst-Ring gegründet hatten. Die gab es aber aller Orten. Manche waren aber auch, blieben die ganze Zeit zuständig für ihre eigenen Patienten. Also nahmen nicht teil am Notdienst, aber waren erreichbar für ihre Patienten.
Okay.
Also weil man das nachvollziehen kann. Aber das war dann die Zeit, da kamen die ersten Handys auf. Da konnte man seinen Anrufbeantworter schon so besprechen, dass die Patienten einen auf dem Handy anrufen konnten. Und das geschah dann unter Umständen auch. Da war man für die eigenen Leute da. Und wenn man das gut machte, glaube ich, ging das auch. Aber es war natürlich nicht sehr kommod, weil wenn man mal ins Kino, ins Theater gehen wollte oder bei einer Abendeinladung ein Glas Wein trinken wollte, dann war das nicht so günstig. Und dann hat man so angefangen, sich zu organisieren. Und so ist peu à peu sind diese Ringdienste immer größer geworden. Es ist immer stärker zentralisiert worden. Wird heute von den Kassenärztlichen Vereinigungen im Wesentlichen für die ganze Zeit der Sprechstundenfallzeiten in der Woche oder auch am Wochenende organisiert, mit inzwischen auch vielen gegründeten sogenannten Notfallpraxen, wo dann eben abends oder an den Wochenenden auch Anlaufmöglichkeiten ist, zusätzlich oder neben den dann existierenden Haus- und Facharztpraxen oder wenn die dann nicht mehr eröffnet sind, eben stattdessen. Und das funktioniert auch relativ gut, jedenfalls, soweit ich es beurteilen kann. Ich habe in Bielefeld mit mehreren Kollegen zusammen mal vor über 20 Jahren, 25 Jahren etwa, eine solche Notdienstpraxis gegründet und die läuft nach wie vor und ist ein zentraler Baustein der vertragsärztlichen Versorgung. In unserem Ort und andernorts ist es ähnlich. Und Trotzdem erleben wir, obwohl diese vertragsärztlichen Strukturen existieren, dass viele Menschen, und deshalb habe ich vorhin gesagt, es wundert mich, dass man die 112 offensichtlich nicht überall kennt, dann doch die 112 wählen. Mhm. Oder aber direkt in ein Krankenhaus, in eine Ambulanz gehen. In der Vorstellung, da sind Ärztinnen und Pflegepersonal und die versorgen mich dann schon. Und da gibt es auch Menschen, die das tun aus Unkenntnis. Das ist der größere Teil. Manche Menschen tun das auch, weil sie gar nicht um diese Strukturen, die es gibt, wissen. Mhm. Menschen, die zu uns zugewandert sind, ganz häufig, weil die von zu Hause das überhaupt nicht gewöhnt sind, dass es überhaupt so etwas gibt. Das Krankenhaus steht da, das kann man sehen. Klar. Weiß man, da geht man dann eben hin, weil da vermutet man Hilfe. Die Vermutung ist ja auch angemessen. Aber es ist natürlich so, dass man sagen muss, es werden in sehr, sehr vielen Fällen überdimensionierte Mittel angefordert. Mhm. Ja, und eine überdimensionierte Versorgung angefordert. Eher selten, dass man mal sagen würde, da hätte man jetzt schneller reagieren müssen oder eher der Rettungsdienst hinfahren müssen. Das kommt sicherlich auch mal vor. Mhm. Aber im Verhältnis zu den Fällen, in denen man das vielleicht zu häufig getan hat, deutlich geringer. Mhm. Und die dann nicht über den Rettungsdienst verteilte, denn da sitzen ja Menschen, die es beurteilen können, sondern die dann direkt in Anspruchnahme durch Patientinnen und Patienten, die ist eben gar nicht steuerbar und die hat erheblich zugenommen. Allein im Jahre 2024 sind, glaube ich, bei einem Plus von 600.000 Fällen beobachtbar in deutschen Klinikambulanzen, in dem ja im Verhältnis zu dem davorliegenden Jahr die Tendenz geht so weiter und daran muss sich etwas ändern, indem der Zugang dazu anders organisiert wird. Mhm. Und auch die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden eben beschriebenen Ebenen der vertragsärztlichen Notfallversorgung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dem Rettungsdienst nochmal intensiviert wird. Und da gibt es eben in dem Reformgesetz die sogenannten integrierten Notfallzentren an den Krankenhäusern, bei denen ein Tresen da sein soll, an den ein Mensch sich wendet. Und wenn da jemand jetzt hingeht und sagt, mir geht's nicht gut, ich habe irgendwas, ich brauche ärztliche Hilfe, dann geht er dahin. Und dann wird da an der Stelle schon unterschieden, Achtung, das ist ein Fall, der kann jetzt in der normalen niedergelassenen vertragsärztlichen Versorgung behandelt werden. Oder aber der wird kurz angeschaut, damit man sich ein Bild davon macht, wie dringend ist es denn wirklich. Und wenn man feststellt, es ist nicht so dringend, dann kann man den auch einen Wochentag verweisen, an dem man dann die ärztliche Versorgung ambulant weitererhält. Aber er wird nicht automatisch in die Ambulanz gestellt. Mhm. Und derjenige, der liegend antransportiert wird oder so erheblich Beschwerdebild hat, dass man sagt, naja, das müssen wir jetzt hier tatsächlich aufnehmen oder im Krankenhaus ansehen, der kommt in den anderen Bereich und wird dort sozusagen dann weiter untersucht und entsprechend unter Umständen versorgt oder aufgenommen oder was auch jeweils notwendig ist.
Jetzt, ich als Laie habe natürlich sofort im Kopf diese riesige Spannbreite. Jemand kann kommen mit Kopfschmerzen und sagen, ich halte das schon aus, weil er eine gute Schmerztoleranz hat, ist aber quasi Anfang eines Schlaganfalls. Und jemand kann sagen, ich habe ganz schlimme, furchtbare Kopfschmerzen und das ist einfach, sagen wir mal, ein Hypochonder mit Migräne. So. Aber so, dafür sind die Profis da, das zu unterscheiden.
So, das zu unterscheiden ist sicherlich nicht einfach im Einzelfall und das ist eine Frage von ärztlicher Erfahrung, aber natürlich auch von Kriterien, die es gibt. Mhm. Oder auch Untersuchungsbefunden, die man erheben kann. Mhm. Um diese Differenzierung vorzunehmen. Aber das ist unser Alltagsgeschäft als Ärztinnen und Ärzte sowieso. Das ist am Montag so, am Mittwoch so, am Freitag auch am Vormittag kommt zu mir jemand in die Praxis und klagt das. Und ich muss dann entscheiden, worum handelt es sich. Und wenn ich es nicht unterscheiden kann, am Schluss bleibt manches dann auch intuitiv. Ich habe das Gefühl, aber hier passen Risikofaktoren, Lebensalter dazu. Das könnte tatsächlich eine Hirnblutung sein, auch wenn der Patient noch nicht komatös ist, noch nicht erbrochen hat, noch keine Hirndruckzeichen da sind, ich an der Augendiagnostik noch nichts Auffälliges feststellen kann, was mich sozusagen sonst leiten würde, zu sagen, das ist jetzt hier tatsächlich eine hochakute lebensbedrohliche Situation oder es läuft darauf hinaus. Selbst wenn ich das nicht habe, könnte ich von der Intuition her sagen, naja, aber es ist vielleicht eine ganz frühe Form und ich bin jetzt mal lieber. Und dann ist man wahrscheinlich klug, wenn man auch als Arzt oder Ärztin bei der Unsicherheit am Schluss einmal eine Spur zu hoch das ansiedelt als zu niedrig. Das, glaube ich, gilt grundsätzlich. Ja? Aber trotzdem haben wir natürlich Möglichkeiten und Gelegenheiten, das zu differenzieren und uns ein Bild davon zu machen und im Normalfall liegen wir dann richtig und sorgen dafür, dass die Versorgung angemessen ist.
Und jetzt, bevor wir uns darüber unterhalten, dass vielleicht auch Leute anrufen, die da nicht anrufen sollten, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie es extra machen, sollten wir, glaube ich, aber auch ganz kurz auch mal sagen, wie großartig das ist, dass wir überhaupt so ein System haben. Denn das war nicht immer so, ne?
Ja, also ich bin Jahre 60 und es ist also, dass man sich damit befasst. Da hat man ein gewisses Lebensalter und dann auch im Rahmen meiner medizinischen Ausbildung. Ich kenne es nur so. Insofern, glaube ich, wundert es einen, dass es tatsächlich Zeiten gegeben hat, in denen es nicht solche zentralen Anrufe gab.
Eingeführt wurde es dann tatsächlich erst im September 73 und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil der Impuls kommt aus der Zivilgesellschaft, wie man so schön sagt. Da ist also ein 8-jähriger Björn Steiger, ist von einem Auto erfasst worden auf dem Rückweg vom Schwimmbad und jetzt sind sind damals sofort Polizei und Rettungsdienst alarmiert worden, aber es hat einfach fast eine Stunde gedauert, bis der Krankenwagen vor Ort war. Und der Junge ist nicht an seinen Verletzungen gestorben, sondern an einem Schock. Der hätte das also überleben können. Und das hat die Eltern verständlicherweise, Ute und Siegfried Steiger, so mitgenommen, dass sie die Björn Steiger Stiftung gegründet haben, eben 69. Und das war deren Ziel. Die wollten ein bundesweit funktionierendes Rettungssystem etablieren. Und das haben dann die, muss man sagen, westdeutschen Regierungschefs auch beschlossen, 73. Aber das finde ich eine irre Geschichte. Also da gab es eine furchtbare Tragödie. Und im Prinzip haben die Eltern ja auch dafür gesorgt, dass das heute in, ich glaube, 43 Ländern Europas oder so existiert. Ja. Das ist ja irre. Also was dann doch auch das Engagement Einzelner bewirken kann. Ja,
das
staunt man manchmal.
Das ist schon wirklich beeindruckend. Und wenn man jetzt eine gemeinsame Leitstelle hätte, wo die 112 angerufen ist und der Disponent bei 112 merkt sofort, das ist jetzt hier völlig unangemessen, dann sagt er, warten Sie noch einen kleinen Moment, kommt eine Warteschleife und dann kommt er zu 116117 und dann wird er dort unter Umständen entweder einer Arzt oder Ärztin verbunden oder aber in einen qualifiziert ausgebildeten Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der dann in der Lage ist, unter Umständen durchaus mal durch eine telefonische Beratung dafür zu sorgen, dass jemand mit einer vielleicht unkomplizierten Bronchitis, einem akuten Infekt, der Sorge und Not hat, so beraten wird, dass er unter Umständen ganz zu Hause bleibt, gar nichts Besonderes mehr veranstalten muss, aber den Ratschlag, der ihm gegeben wird, befolgt. Die sogenannte Health Literacy, das heißt die Gesundheitskompetenz, ist bei uns ja schwach ausgeprägt, eher rückläufig. Und die muss man auch durch solche Angebote von Ersteinschätzung und Erstberatung telemedizinischer oder telefonischer Art unterstützen. Und wenn das mit der Organisation des Notdienstes einhergeht, dann glaube ich, wird es sinnvoll und dann erreichen wir eine Entlastung. Mhm. Es gibt Länder wie zum Beispiel in Holland oder auch Dänemark, da müssen sie, wenn sie eine Notambulanz betreten, im Liegentransport durch einen Rettungswagen, dann ist es klar. Aber wenn sie auf eigenen Beinen eine Notambulanz erreichen, dann können sie das nur und dürfen sie das nur, wenn sie vorher mit einem Ersteinschätzungseinrichtung gesprochen haben, die unisono zu allen Zeiten immer erreichbar ist und die sich ein Bild von dem macht, was sie schildern. Und wenn die ihnen sagen, ja, sie sind angemessen versorgt, wenn sie in das Krankenhaus X oder Y gehen, dann kriegen sie einen elektronischen Token, einen digitalen Token, zugeschickt auf ihr Smartphone und mit dem können sie sich dann einloggen im Krankenhaus und werden auch untersucht und weiter beraten. Haben sie das nicht, können sie die Klinikambulanz nicht betreten. Mhm. Auf diese Weise sind die Klinikambulanzen in diesen Ländern sehr, sehr viel ruhiger, sehr viel sortierter und die Kolleginnen dort und Kollegen haben die Chance und Gelegenheit, sich mit ausreichendem Muße und Sorgfalt auch denjenigen dazu widmen, die tatsächlich dahin müssen.
Aber diese Idee sozusagen, dieser Einschätzung dieser zentralen, dieser gemeinsamen Leitstelle ist bis jetzt nur eine Idee tatsächlich.
Ist bis jetzt eine Idee, aber eine Idee, die erheblich wächst, die Form annimmt und von der ich fest überzeugt bin, dass sie kommt.
Wenn wir über Notruf sprechen, dann müssen wir auch über Erste Hilfe sprechen. Denn egal wie schnell jemand kommt, egal wie man anruft, es gibt immer eine Zeit, bis die Rettungskräfte da sind. Was alles fällt aus ärztlicher Sicht unter Erste Hilfe?
Also jede Laien, Reanimation oder überhaupt Hilfe, Beistand ist eine Form von Erster Hilfe. Und wenn ich jemanden zunächst mal in eine stabile Seitenlage bringe, wenn es ihm nicht gut geht und Atemwege befreie, muss ja nicht immer gleich eine Herzdruckmassage sein, die sozusagen erforderlich ist. Und dann vielleicht Hilfe organisiere und den Menschen beruhige und sage, also ist was auf dem Weg und in vielfältigster Form kann sich die ausdrücken.
Und jetzt haben Sie in Ihrem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ach schon Kleinigkeiten wie die stabile Seitenlage oder das Reanimieren. Aber das ist zum Beispiel was, viele Leute trauen sich das gar nicht. Auch das zeigen Umfragen immer wieder. Leute sagen, zwar ich möchte helfen, das finde ich beruhigend, über 80% wollen helfen, wissen aber nicht wie.
Es wird ja Laienreanimation und die Förderung von Laienreanimation lange großgeschrieben und da tut sich ja auch was. Mhm. Ich glaube, dass man sowohl in Schulen, in Ausbildungseinrichtungen, Universitäten und aber auch in Betrieben da noch mehr tun könnte und wir erleben hier aber auch, dass die Zahl der öffentlich zugänglichen Defibrillatoren gewachsen ist und zugenommen hat. Also da ist ja Bewegung im Thema, das kann man nicht anders feststellen und glücklicherweise ist es das. Man muss dann einfach nochmal sagen, man kann da nur eins falsch machen, indem man gar nichts tut. Mhm. Ja, man kann nicht viel falsch machen. Bei der Herzdruckmassage muss man sagen, ist das Wesentliche, dass sie beherzt genug stattfindet und schnell genug ist. Mhm. Staying Alive ist der Rhythmus, der dafür dann im Hintergrund gesungen werden kann, in Anführungszeichen
haben,
gesungen.
Haben Sie mir in einem Podcast schon mal gesagt, das habe ich nicht vergessen.
Und dann muss man tatsächlich, das muss fest genug sein, damit tatsächlich eine Kompression des Herzmuskels auch wirklich stattfindet. Und wenn man das eine Weile durchhält, dann hat man schon mal das getan, was man als Laie an der Stelle tun kann, denn dann muss irgendwann natürlich professionelle Hilfe durch entsprechende Medikamente, Zugänge, EKG und alles andere, was nötig ist, erfolgen.
Also man sollte öfters Staying Alive hören, man sollte vor allem wissen, dass man Wenn man nichts macht, macht man auf jeden Fall was falsch. So. Also man sollte helfen. Genau. Ich glaube, stabile Seitenlage, das kriegen zumindest die meisten Leute, die einen Führerschein gemacht haben, hin. Das wird einem ja bei dem Ersthelferkurs auch eingebläut. Ja. Aber es wäre jetzt auch gar nicht so schlecht, wenn an vielen anderen Stellen oder vielleicht sogar regelmäßig...
Wenn man sozusagen Gelegenheit hätte, Kurse zu besuchen, wenn sie angeboten würden in entsprechende sozialen Einrichtungen und Bildungseinrichtungen und Arbeitseinrichtungen, dann wäre es, glaube ich, gut.
Mhm. Sie haben gesagt, Sie sind fest der Überzeugung, dass so eine gemeinsame Leitstelle auch kommt?
Gibt es auch in Teilen schon. Mhm. Also als Pilotprojekte im Kammerbereich von Westfalen-Lippe haben wir einige, aber andernorts gibt es das auch, da weiß ich nur davon exakt und die Erfahrungen sind dabei gut und es wäre eben gut, wenn die Wege kurz sind, dass es für Menschen eine Anlaufstelle gibt, also so einfach wie möglich, damit sie nicht sozusagen durch ein zu differenziertes Angebot dann wieder sich verlaufen und an die falsche Stelle kommen.
Jetzt ist morgen ja der Tag des Notrufs, deswegen sollten wir, solange es die gemeinsame Leitstelle noch nicht gibt, vielleicht doch noch einmal sagen, also wann würden Sie sagen, ist es wirklich angezeigt, 112 zu rufen?
Bei lebensbedrohlichen Notfällen.
Mhm. Und die erkennt der Laie woran? Also Bewusstlosigkeit?
Bewusstlosigkeit, einem Unfall, einem Verletzungsmuster, was offensichtlich so ist, dass man sagen kann, da ist dann die 112 angemessen. Das sind die wesentlichen oder natürlich Symptome, die man haben kann, wenn ein Herzinfarkt hat, kann natürlich auch mal der thorakale, der Brustschmerz auch atypisch sein oder sagen wir so, es kann sich um Brustschmerz handeln, von dem der Laie denkt, es könnte ein Herzinfarkt sein und am Schluss ist es dann irgendwie nur eine Verspannung der Wirbelsäulenmuskulatur. Das kann er nicht unterscheiden. Im Extremfall ist er dann gut beraten, wenn er lieber einmal das zu häufig Alarm ruft als zu selten. Trotzdem sollten wir uns überlegen, was können wir tun, um den Fehlalarm so selten wie möglich auszulösen.
Klar, man muss aber, glaube ich, auch sagen, für die Leute, die eher zu ängstlich sind, wenn es sich hinterher herausstellen sollte, es war nichts Lebensbedrohliches, dann passiert erstmal auch nichts Schlimmes.
Nein,
man muss kein Geld bezahlen, man kommt nicht in den Knast. Also
genau so.
Dann ist es einfach so, dass die Rettungskräfte auch sagen, gut, dass sie uns gerufen haben, ist aber
harmlos. Wir sind froh, dass es harmlos ist.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.